Also ich lese aus der Hoffnung für alle. Das Gleichnis von den zwei Söhnen. Ein Mann hatte zwei Söhne, erzählte Jesus. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe abbezahlt haben. Da teilte der Vater sein Vermögen unter ihnen auf. Nur wenige Tage später packte der jüngere Sohn alles zusammen, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Dort leistete er sich, was immer er wollte. Er verschleuderte sein Geld, bis er schließlich nichts mehr besaß. In dieser Zeit brach eine große Hungersnot aus. Es ging ihm sehr schlecht. In seiner Verzweiflung bestellte er so lange einen Bauern, bis der ihn zum Schweinehüten auf die Felder schickte. Oft quälte ihn der Hunger so, dass er sogar über das Schweinefutter froh gewesen wäre. Aber nicht einmal davon erhielt er etwas. Da kam er zur Besinnung. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen. Und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Siehe mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Aber kann ich nicht als Arbeiter bei dir bleiben? Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Doch der Sohn sagte, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus und gebt es meinem Sohn. Bringt ihm auch einen Ring und Sandalen für ihn. Schlachte das Mastkalb, wir wollen essen und feiern. Mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und so begann ein fröhliches Fest.
Herr, auch von diesem deinem Wort erbitten wir uns Zuspruch, Kraft und Veränderung. Berühre unser Herz, lass uns verstehen, was du sagst und lass uns handeln, so wie du es möchtest. Amen. Wir sind am Anfang einer ganz spannenden Woche. Heute Abend beginnt hier in Freudenstadt die internationale Gebetswoche der Evangelischen Allianz. Seit über 150 Jahren gibt es diese Woche, wo sich am Anfang des Jahres Christen treffen, um miteinander und ganz bewusst auch miteinander über so die üblichen Gemeindegrenzen hinaus zu beten. Das ist ja ein guter Anfang. Ich glaube, du musst das Mikrofon ausmachen, das ist das, wo so viel Krach macht. Das ist ja ein guter Anfang, wenn man das Jahr so beginnen kann, im Verlassen auf Gott. Da gibt es jedes Jahr dann einen Text, der sich durchzieht durch die Woche. Und diese Woche ist dieser Text, dieses bekannte Gleichnis vom verlorenen Sohn. Eigentlich kennen wir das alle schon lange. Eigentlich haben wir da schon so viel drüber gehört, so viel drüber nachgedacht, so viele Predigten gehört. Und trotzdem soll es uns diese Woche wieder neu beschäftigen. Und dann gleich auch noch an jedem Tag dieser Woche. Kann man da überhaupt so viel rausholen? Wir fangen heute einfach mal an und schauen mal rein in diesen Text. Und es ist ganz wichtig, dass man am Anfang, bevor man über diesen Text nachdenkt, vielleicht erstmal noch ganz kurz sich vor Augen führt, was für einen Text es sich hier handelt. Wir haben eines der Gleichnisse der Bibel. Beispielgeschichten, könnte man in heutigem Deutsch sagen. Geschichten, die Jesus erzählt, um einen Punkt, den er gern rüberbringen möchte, den er kommunizieren möchte, nochmal anschaulich zu machen. Nicht jede dieser Geschichten ist unbedingt so passiert. Manche sind einfach Geschichten, die Jesus in dem Moment erzählt. Ich finde die relativ moderne Neue Testamentsübersetzung von Jörg Zink gut. Der fängt diese Gleichnisse immer an in der Art und Weise, denkt euch einen Mann mit zwei Söhnen. Ja, und das kann ich machen. Dieser Aufforderung kann ich folgen. Ich kann mich da reindenken in diese Geschichte, kann sie im Kopf sozusagen miterleben. Kann mit durch die Höhen und Tiefen gehen, kann schockiert sein über manche Punkte und mich über andere freuen, genauso wie Jesus die Geschichte konstruiert hat. Und am Schluss zu einem Ergebnis kommen, mit der ich die Situation beurteile und damit bei der Feststellung landen, genau bei dem, was Jesus eigentlich wollte von seinen Zuhörern. Natürlich muss man dann immer hinter diese Geschichten schauen, muss fragen, ja, was will er denn? Was möchte denn Jesus sagen jetzt? Warum erzählt er denn diese Beispielgeschichte? Die gehören immer in einen Zusammenhang und diesen Zusammenhang sollten wir nicht verpassen. Im Fall des verlorenen Sohns steht er ganz am Anfang vom Kapitel. Da finden wir den Rahmen dieses Ereignisses. Da heißt, Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten alle ihn hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Und die Antwort auf diesen Vorwurf sind drei Geschichten. Drei Geschichten, die Jesus ohne großen zusätzlichen Kommentar hintereinander erzählt. Die Überschriften, die sich im Text finden, die haben wir später dazu geschrieben. Wir haben diesen Geschichten Titel gegeben. Ob das die richtigen Titel sind, da muss man vielleicht in dieser Woche auch nochmal drüber nachdenken. Aber so klassischerweise heißen die Geschichte das verlorene Schaf, die verlorene Münze und der verlorene Sohn. Die kommen da so, eins nach dem anderen, als Antwort Jesu auf diesen Vorwurf der Pharisäer. Den sollte man immer im Hinterkopf haben. Denn den braucht man, um zu verstehen, worum es Jesus in seiner Geschichte geht. Das ist wichtig, sich das am Anfang der Woche nochmal vor Augen zu führen. Man kann aus einem Gleichnis nicht alles Beliebige rausholen, was einem zu der Geschichte einfällt. Beispielgeschichten sind Beispielgeschichten. Wie manche Vergleiche, die wir ziehen, hinken sie vielleicht an manchen Stellen. Sie passen an den Punkt, an dem Jesus einen Vergleich ziehen möchte, auf jeden Fall. Und wir können trotzdem über manches nachdenken, über manches Detail und fragen, ja, warum sagt Jesus das genau so? Warum erzählt er die Geschichte so und nicht anders? Warum erwähnt er bestimmte Sachen, obwohl man die vielleicht gar nicht gebraucht hätte in der Geschichte, die wäre auch so spannend gewesen. Warum hält Jesus das für wichtig und warum lässt er andere Sachen weg und erzählt die nicht? Die sind offensichtlich für das, was er sagen möchte, nicht wichtig. Da kann man ganz viel drüber nachdenken. Man kann nicht in jedes Detail dieser Geschichte zu 100% immer irgendwie eine große Bedeutung reinkonstruieren, kann nicht eins zu eins übertragen, der Vater ist der und der Sohn ist der und die Schweine sind die in dieser Geschichte. Aber wir können einfach mal miteinander neu diese Geschichte hören und an ein paar Dingen hängen bleiben. Und das wollen wir die ganze Woche über tun. Und jetzt hoffe ich, dass ich euch auch darauf heiß gemacht habe, dass ihr in dieser Woche möglichst oft kommt. Denn es wird spannend, sich mit diesen verschiedenen Elementen dieser Geschichte zu befassen. Und heute fangen wir ganz am Anfang an und bleiben einfach mal schon am ersten Satz hängen. Da sagt Jesus, ein Mann hatte zwei Söhne. Und auch schon da kann man hängen bleiben und sich beschäftigen damit. Allein mal mit der Tatsache, dass wieder einmal eine Geschichte über Gott erzählt wird. Über einen Gott, der uns ja völlig unbegreiflich ist eigentlich. Der ja weit über alles rausgeht, was wir verstehen können. Und der sich uns deswegen immer wieder über Bilder nähert. Dass wir so ein Stück weit kapieren können, ein bisschen was von dem, was diesen großen Gott ausmacht. Und wieder einmal haben wir eine Geschichte, ein Bild von Gott, das sich festmacht an der Figur eines Vaters. Das ist bemerkenswert. Daran muss man immer wieder hängen bleiben, dass Gott sich uns zuallererst als Vater vorstellt. Und ja, das ist ein Bild. Es gibt bestimmte Sachen, die Gott macht und bestimmte Sachen, wie Gott ist, die gehen weit über das, was wir unter Vater verstehen, hinaus. Da braucht die Bibel dann andere Bilder, um die zu beschreiben. Aber es ist das eindrücklichste Bild vielleicht der Bibel und es ist eines der meistgebrauchten Bilder. Gott stellt sich vor als der Vater. Es ist spannend, weil ich kündige ja meine Predigten immer an und ich schicke vielen von euch eine E-Mail und es steht dann auch im Internet und im Facebook, worüber ich predige. Und gestern Abend hat aus mir eigentlich völlig unbegreiflichen Gründen, aber ich fand es trotzdem nett, ein Mann hier aus der Stadt,
der nicht normalerweise zu unserer Gemeinde gehört, diese Ankündigung auf Facebook einfach geteilt, sodass alle seine Freunde die auch sehen. Warum er das gemacht hat, weiß ich nicht. Aber Tatsache ist, dass sich einer seiner Freunde dann ein bisschen empört hat über diese ganze Sache und Folgendes geschrieben hat. Ich hab's ja nicht so mit dem Glauben, aber eins stört mich immer ungemein, wenn es um Gott geht. Da wird immer vom Vater gesprochen. Was maßt sich der Mensch, überhaupt Gott als männlich darzustellen? Gott ist Gott, der hat kein Geschlecht. Entweder man ist gläubig oder man lässt es. Auf keinen Fall ist Gott einem Geschlecht zuzuordnen. Ich habe das dann gelesen und habe gesagt, so, ich bin der Pastor, der das predigen wird. Ich erlaube mir jetzt mal zu antworten. Ja? Ich bin da übrigens in seinem zentralen Punkt völlig einig mit ihm. Ich glaube, dass es ein völlig falsches Gottesbild wäre, wenn wir glauben, Gott ein Geschlecht im menschlichen Sinne zuordnen zu können. Und das kann man auch, wenn man in den Schöpfungsbericht reingeht, sehr eindrücklich dann sehen, wenn es heißt, dass Gott den Mensch als Mann und Frau schafft, und da ist der Satz nicht zu Ende, sondern Komma, kommt es dann, in seinem Bild schuf er sie. Also diese Ergänzungsfähigkeit des Menschen, dieses sich gegenseitig ergänzen in zwei verschiedenen Rollen, das gehört mit zu dem Gottesbild. Da gehört nicht nur eines der Geschlechter dazu. Das ist ganz spannend, dass der Schöpfungsbericht das so zusammenbricht. Ich denke, das ist einfach eine Kategorie zunächst mal, ist, die auf Gott nicht zutrifft. So, aber, und jetzt kommt das große Aber. Es ist ja nicht so, dass wir uns hier was anmaßen, Gott was zuzuschreiben, sondern es ist eher so, dass Gott selbst sich uns vorstellt. Und zwar auf eine Art und Weise, die wir begreifen können. Wir Menschen, der Gehirn, so leid es mir tut, es sagen zu müssen, so klein ist, dass Gott einfach nicht reinpasst. Ja? Ich weiß, es ist immer wieder demütigend, sich das vorzustellen, aber es ist so. Ja? Gott ist zu groß für mein Gehirn. Ja, und deswegen braucht er diese Bilder, um sich mir vorzustellen, damit ich ein bisschen was verstehen kann von dem, was er ist. Und diese Bilder, die wähle nicht ich aus, die wählt Gott aus. Hier ganz konkret durch Jesus, seinen Sohn, der über ihn redet. Er wählt dieses Bild. Und das häufigste Bild, das Gott wählt, ist das Bild des Vaters. Nicht ausschließlich, und das müssten wir alle wissen, denn letzten Sonntag ging es um die Jahreslosung für dieses Jahr, die lautet, ich will euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Also das macht Gott durchaus auch, dass er sich mit einer Mutter vergleicht. Nicht bloß an dieser Stelle, auch an anderen. Ja? Also da sehen wir schon wieder die Geschichte mit Geschlecht, darum geht's gar nicht. Aber was wir festhalten sollten, ist, dass Gott sich von Anfang an als ein Beziehungstyp präsentiert. Als jemand, der Beziehung mit uns haben möchte und leben möchte. Der die Menschen schon dafür geschaffen hat, um ihr Vater zu sein. So fängt auch diese Geschichte an. Ein Mann hatte zwei Söhne. Ein Vater hatte also zwei Söhne. Und wenn wir die Geschichte schon kennen, wie sie weitergeht, ist es ja vielleicht auch interessant, an dieser Stelle mal festzustellen, dass die immer noch beide Söhne genannt werden. Das ist ja gar nicht selbstverständlich, wenn man so die Karriere von den beiden mal anschaut. Es gibt heute viel kritisierte Aussagen aus diversen christlichen Ecken, wenn es dann immer wieder heißt, es sind ja eh alle Menschen Gottes Kinder, die das dann so ein bisschen verharmlosen und runterbrechen und das ist alles in Ordnung und alles gut, was wir machen, sind doch alle Gottes Kinder. Ein Stück weit haben die aber schon eine biblische Begründung. Die Idee steckt in der Bibel durchaus drin. Zum Beispiel im Epheser Kapitel 3. Da heißt, redet es von Gott, dem Vater. Der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Die NGÜ hat es übersetzt bei dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt. Und die Idee finden wir in der Bibel immer wieder, dass Gott in einem gewissen Sinn ja der Vater aller ist, weil alle von ihm kommen, weil er jeden Mensch geschaffen hat, ganz bewusst geschaffen. In der Menschenvorstellung, in dem Menschenbild, das uns die Bibel präsentiert, gibt es keine Unfälle. Ja? Keine vorhergesehenen Schwangerschaften, mit denen wir jetzt halt irgendwie umgehen muss. Sondern da gibt es Menschen, die Gott wollte und die er von Anfang an geliebt hat, die er von Anfang an ganz viel reingelegt hat, mit denen er von Anfang an einen Plan hat. In diesem Sinn, und ich bitte das richtig zu verstehen, in diesem Sinn sind alle Menschen Gottes Kinder. Und finden sich alle Menschen am Anfang dieser Geschichte wieder. Ja? Ein Vater mit zwei oder in dem Fall mit deutlich mehr noch Söhnen. Aber die zwei hier, die bleiben uns als Beispiel. Wir halten fest, Gott ist ein Beziehungstyp. Der präsentiert sich immer und als Kern so, dass er jemand ist, der für uns Menschen ein Vater sein will, der für uns da sein will. So fängt diese ganze Sache an. Ein Mann hatte zwei Söhne. Aber da hört es erst mit den Gemeinsamkeiten dann auf. Der Mann hatte zwei Söhne. Und die Tatsache ist ja, dass ich heute die Geschichte nochmal ganz neu erzählen könnte. Und wir kennen die ja alle, wir brauchen die nicht nochmal hören und so, aber ich könnte die Geschichte ja auch so erzählen. Ein Vater hatte zwei Söhne und einer davon war ich. Und ich war Sohn diesen wunderbaren Gottes, der mich geschaffen hat, der so viel reingelegt hat in mein Leben, viel investiert hat, viele Hoffnungen hatte in das, was aus mir passieren könnte, der mir Gaben geschenkt hat, der mir seine Liebe geschenkt hat von Anfang an, der seinen Schirm aus des Höchsten, aus Psalm 91 über mich aufgespannt hat und die besten Voraussetzungen mitgegeben hat für ein Leben. Und ich habe gemacht, was so manche Söhne tun. Ich habe genommen, was ich nehmen konnte. Ich fand das alles gut, wie Gott mich gesegnet hat. Und ich habe gesagt, aber damit lebe ich mein eigenes Leben. Was ich damit jetzt mache, das entscheide ich selber. Da brauche ich keinen Vater dazu. Er kann mir nicht mein Leben lang immer alles vorschreiben lassen. Freiheit ist doch angesagt. Ja? Und ich habe diese ganzen Segnungen Gottes genommen und ich habe mein eigenes Ding draus gemacht. Das war sicher gar nicht immer schlecht. Ja? Da gab es durchaus gute Momente dabei. Aber es ging völlig vorbei an dem, was Gott der Vater für mich im Sinn hatte. Ich bin weggegangen von ihm. Ich habe gedacht, ich brauche ihn nicht. Und vielleicht kannst du dich reindenken mit in diese Geschichte. Und ich weiß nicht, ob jeder von uns es bis zu den Schweinen ganz unten geschafft hat. Aber die Tatsache ist, ein Leben ohne diesen Vater, das ist nichts und das wird nichts. Und das haben wir alle irgendwann feststellen müssen. Aber an diesem Punkt der Geschichte ist es eigentlich schon zu spät. An diesem Punkt der Geschichte bin ich immer noch ein Kind dieses Vaters in irgendeinem Sinn. Aber wer mich anguckt, würde das nie sehen. Der würde nie erraten, dass ich ein Sohn dieses wunderbaren Vaters bin, von dem, was sichtbar ist in meinem Leben. Das passt einfach nicht zueinander. Und ganz ehrlich, das zu sagen, wäre auch eine Beleidigung für den Vater in dem Moment. Das würde ihm nicht würdig werden, weil das, was ich aus meinem Leben gemacht habe, mit Sicherheit weit unter dem bleibt, was daraus werden können hätte an dieser Stelle. Und da sind wir an der spannenden Frage dessen, was die Bibel das Recht Gottes Kinder zu heißen nennt. Der Sohn hier in der Geschichte, der bringt es ganz richtig auf den Punkt. Vater, sagt er, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Die Stufe passt vielleicht noch, aber Sohn passt einfach nicht mehr. Das ist vielleicht rein von der Abstammung her noch irgendwo Fakt, aber das ist auch alles. Den Rest habe ich verkauft, verraten, nichts draus gemacht. Auch da finden wir uns in dieser Geschichte wieder. Und es gäbe so viele Gründe für den Vater an dieser Stelle zu sagen, ich habe jetzt einen Sohn weniger. Ich hatte mal noch einen. Es gibt ja Kulturen in unserer Welt, die das ganz krass leben. Wo Eltern aus bestimmten Gründen ihren Kindern sagen, wenn das so ist, dann bist du nicht mehr mein Kind. Ja? Dann brauchst du dich hier nicht mehr blicken lassen. Und Gott hätte allen Grund dazu. Aber was passiert? Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn, den der noch übrig ist, theoretisch, für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Und in der Geschichte sieht es so aus, dass der Vater den Sohn schon von Weitem kommen sieht, ihm voll Mitleid entgegenläuft, ihm um den Hals fällt und ihn küsst. Das passiert an dieser Stelle. weil Gott nicht sagt, ich hatte mal zwei Söhne und jetzt habe ich nur noch einen, sondern weil er sagt, ich habe zwei Söhne und einer davon, der hat ein echtes Problem. Das macht mich traurig, wenn ich den sehe. Und zwar nicht nur, weil ich beleidigt bin, dass der was anderes gemacht hat, als ich mir dachte, sondern weil es mir Kummer macht zu sehen, dass so viel mehr werden können hätte aus seinem Leben. Dass er nicht nur mein Sohn heißen können hätte, sondern es tatsächlich sein. Und Gott gibt an dieser Stelle nicht auf. Gott sagt nicht, du bist nicht mehr mein Sohn. Im Gegenteil, er schickt seinen Sohn Jesus. Den, der nichts versemmelt hat. Den, der alles richtig gemacht hat. Den einen, wo man sagen müsste, den müssten wir jetzt zu Hause behalten und gucken, dass wenigstens, und sich freuen, dass wenigstens der, ja, dass wenigstens der alles richtig macht. Und vielleicht ganz besonders auf ihn aufpassen, dass es ja keine Gefahr gibt. Nein, er schickt diesen Sohn Jesus mir hinterher, in den Dreck rein. Der wartet nicht mal, bis ich auf ihn zukomme, sondern der geht mir entgegen. Und dann Johannes 1, Vers 12, all denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, jetzt kann man es wieder zu Recht sagen, das Recht, Gottes Kinder zu werden durch Jesus. Ein Vater hatte zwei Söhne. Wie gut, dass der nicht plötzlich anders rechnet. Wie gut, dass der nicht plötzlich sagt, jetzt ist es nur noch einer. Wie gut, dass er mich nicht aufgegeben hat. Im Gegenteil, am Ende der Geschichte feiert er ein Fest. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein, sagt der Vater, denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Ein Vater hatte zwei Söhne und dieser eine Sohn, der war ich. Aber da ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Gott lädt zur Versöhnung und zur Beziehung ein. Das steht sicher ganz stark im Zentrum dieser Geschichte. Aber es ist nicht alles. Die Geschichte hört ja nicht auf. Die geht ja weiter als dieser schöne Teil, den wir vorher gelesen haben. Da heißt es dann noch, der ältere Sohn, ach ja, den gab es ja auch noch, war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort, und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu, aber er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon, und ich habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt, und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück. Also merkt das, in der Formulierung ist es nimmer so ganz eindeutig. Ja, dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat. Und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir. Und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen. Denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Ein Vater hatte zwei Söhne. Und diese Geschichte von diesem Sohn gehört eben auch zu dem Ganzen. Tatsächlich ist es so, dass wenn man den Rahmen der Geschichte im Auge behält, dass man feststellen muss, dass es in der ganzen Geschichte eigentlich in der Hauptsache um diesen älteren Bruder geht. Wer das ganze Kapitel mal liest, und es lohnt sich, das zu tun, die Zwischenüberschriften unserer Bibeln, die lenken da manchmal ein bisschen ab davon, die denken, das ist so ein Abschnitt und das reicht, wenn man den liest. Aber wer das Ganze liest, der merkt, was für eine Steigerung in diesem Kapitel passiert. Wie war das nochmal? Jesus sitzt mit den Zöllnern und Sündern zusammen. Die brauchen ihn ja auch. Aber den Pharisäern und Schriftgelehrten gefällt es nicht. Wie kann das sein, sagen die, dass er sich mit solchen Menschen abgibt? Und dann erzählt Jesus drei Geschichten. Drei Geschichten, die alle drei genau dem gleichen Muster folgen. Da ist ein Hirte, der hat ein Schaf verloren, dann geht er das Schaf suchen, er findet das Schaf und Welch eine Freude! Er trägt's nach Hause, er ruft seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen war. Und dann sagt Jesus, sein einziger Kommentar, ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Und das ist das Fest, von dem wir vorher geredet haben, im Himmel. Und dann geht es nahtlos weiter, ohne Zwischenüberschrift, ohne Unterbrechung. Dann kommt die Geschichte von der Frau, die eine Münze verloren hat. Und wie der Hirte sein Schaf suchen geht, geht die Frau die Münze suchen. Lange und mühevoll, das kann man sich ausmalen, wunderbar. Ja? Und sie findet die Münze. Und als sie sie gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt, freut euch mit mir, ich habe die Münze wiedergefunden, die ich verloren hatte. Ich sage euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, sagt Jesus, der umkehrt. Genau gleiches Muster, merkt ihr das? Und dann ohne Zwischenüberschrift und ohne irgendwelche Übergänge kommt die dritte Geschichte. Und in der dritten Geschichte hat der Vater zwei Söhne und er verliert einen Sohn. Und er landet im Dreck bei den Schweinen und alles. Und das Herz des Vaters ist voller Sorge. Aber auch in dieser dritten Geschichte gibt es eine wunderbare Wendung. Denn der Sohn wird gefunden. Der kommt zurück zum Vater. Und was passiert? Der Vater freut sich. Wie der Hirte sich freut, wie die Frau sich freut, so freut sich der Vater. Natürlich freut sich der Vater. Und an der Stelle sagst du, ja, eigentlich hätten wir das nach dem zweiten Mal auch schon kapiert gehabt. Eigentlich hätte es gar keine dritte Geschichte gebraucht an dieser Stelle. Das ist doch klar, das ist immer das gleiche Muster, was Jesus hier erzählt. Und in dem Moment kommt der wahre Schocker. Weißt du, der Hirte, der hat alle seine Freunde zusammengerufen. Die haben ein Riesenfest gefeiert. Die haben sich alle mitgefreut. Die Frau hat ihre Freundinnen und Nachbarinnen geholt. Die haben ein Riesenfest gefeiert. Die haben sich alle mitgefreut. Und Jesus konnte jedes Mal sagen, genau so ist es im Himmel. Der Vater freut sich auch. Der ruft alle zusammen. Die kommen alle. Außer dem älteren Sohn. Der freut sich nicht. Der sagt, das kann ja nicht sein. Das ist ja unverschämt, was hier passiert. Der macht das ganze Fest kaputt. Der ältere Sohn. Und genau das ist der Punkt, auf den Jesus raus will an der Sache. Das ist genau der Punkt, an der sich jeder Pharisäer und jeder Schriftgelehrte plötzlich ertappt fühlt. Denn genau das haben die gerade eben gemacht. Da war Jesus bei den Verlorenen, bei den Zöllnern und Sündern. Und verlorene Menschen wurden gefunden. Und Gott ist Menschen begegnet. Und im Himmel haben die ein Fest gefeiert. So groß und noch größer wie das beim Hirten. So groß und noch größer wie das bei der Frau. Genauso ein Fest, wie der Vater hier schmeißt. Und dann kommen die mit den langen Gesichtern und sagen, das kann ja nicht sein. So geht's aber nicht. Was wird denn hier gefeiert? Ein Vater hatte zwei Söhne. Und die zwei Söhne, die sind ziemlich unterschiedlich. Der Sohn hätte sich doch auch freuen können. Das ist doch auch sein Bruder, der da wiedergefunden worden ist. Der müsste doch der Erste sein, der hier feiert. Und sagen, unsere Familie, die war gespalten, die war kaputt, da hat was gefehlt. Und jetzt ist er wieder da, unser Bruder. Wie schön, dass er den Weg zurückgefunden hat. Und stattdessen nur ein langes Gesicht. Ein Vater hatte zwei Söhne. Einer davon bin ich. Und ich glaube, einer der Punkte, wo ich aufpassen muss in dieser ganzen Story, ist, dass ich nicht der ältere Sohn bin in dieser Geschichte. Ich glaube, einer der Punkte, wo ich als derjenige, der schon lange zu Gott gefunden hat, dem es gut geht bei Gott, der drin lebt und feiert, der sich beschenkt fühlt von Gott, der gerne beim Vater zu Hause ist, der das erleben darf, was wir vorher aus Psalm 91 gelesen haben. Ganz nah bei Gott, wie gut es tut. Aber einer der Punkte, wo ich aufpassen muss, ist, dass ich nicht dieser ältere Sohn bin in dieser Geschichte. Wenn heute Gott immer noch die Verlorenen sucht, wenn heute Gott immer noch Menschen, die für meine Begriffe völlig unmöglich, völlig unwahrscheinlich sind, zu seinen Kindern wieder neu macht und ihnen das Recht gibt, seine Kinder zu heißen, nach all dem, was die angestellt haben und sich geleistet haben.
Ein Vater hatte zwei Söhne. Diese Geschichte stellt mich schon auch vor die Frage, welche Rolle ich einnehmen will in dieser ganzen Sache. Und birgt Gottes Einladung an mich, neu zu begreifen, dass seine Kinder, egal in welchem Sinn du das jetzt überhaupt verstehen möchtest, dass seine Kinder letztlich auch Geschwister sind, alle miteinander. Und dass es mich betrifft, wenn jemand anders verloren ist. Und dass es mich noch mehr betrifft, wenn jemand anders gefunden wird und gerettet. Und dass wir gemeinsam zu diesem Vater kommen dürfen, das ist eines der gewaltigsten Vorrechte, die wir überhaupt haben. Ich bin gespannt, was Gott in dieser Woche noch zu uns sagt. Aber ich glaube, das fängt ja schon ganz verheißungsvoll an. Gott ist ein Beziehungstyp. Er möchte dein und mein Vater sein und auch ganz andere, viele Vater sein, wo wir es uns gar nicht vorstellen können. Gott lädt zur Versöhnung und zur Beziehung ein. Dich und mich, das können wir wieder neu feiern in dieser Woche. Und ganz viele andere, am liebsten sogar durch uns. Und diese Menschen, die da miteinander in Beziehung oder auch nicht Beziehung zum Vater leben, sind Geschwister. Noch mehr, wenn sie dann wieder beim Vater sind und gemeinsam Gottes Kinder heißen dürfen. Aber auch schon vorher verbindet uns dieses Band. Und wir sind gerufen, Botschafter dieser Versöhnung zu sein. Wir sind gerufen, mitzufeiern und miteinander Gott als diesem Vater zu begegnen. Willst du dich drauf einlassen? Wir beten. Großer Gott, das ist vielleicht die treffendste Bezeichnung für einen Gott, der so groß ist, dass es meinen Verstand einfach sprengt. Wie gut, dass du dich immer wieder neu uns zeigst in Art und Weisen, die wir verstehen können. Mit dem Bild des Vaters kann ich was anfangen. Und es begeistert mich, dass du gerade dieses Bild wählst, um dich mir zu präsentieren. Ich brauche dich als Vater. Ich brauche diese Verbindung mit dir, die manchmal schon so selbstverständlich geworden ist, dass ich sie vielleicht gar nicht mehr schätze. Das möchte ich in dieser Woche einfach wieder neu, einfach auch voll Dankbarkeit tun. Möchte ich preisen für die Geschichte von mir, dem Verlorenen, der gefunden wurde durch deine Liebe. Möchte jeden Tag neu Dank sagen und möchte diese Dankbarkeit leben, ganz nah bei dir, in Verbindung mit dir. Möchte ich aber auch um deine Hilfe bitten, nicht nur in dieser Woche, aber auch jetzt gerade. Denn du siehst, wie stark die Versuchung ist, die Rolle dieses Älteren einzunehmen. Ich möchte bitten, dass du mich neu erfüllst mit deiner Liebe und mir deinen Blick für die Menschen um uns herum gibst. Diese Liebe, die sich nichts mehr ersehnt als dass verlorene Kinder zurückkommen und zu wahren Kindern Gottes werden. Ich möchte gern mitfeiern diese Woche. Ich möchte gern erleben, wie Menschen von dir berührt werden und zurückkommen zu dir, mit Leben beschenkt werden. Und ich möchte Teil sein von diesem großen Fest und möchte einfach dir die Ehre geben dafür. Dazu brauche ich dich, deine Veränderung und deinen Heiligen Geist. Komm du und arbeite du an meinem Herzen. Danke, Vater. Amen.